herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Heute im Podcast sind unser CEO Dr. Georg Kraus sowie Martin Lambrecht. Wenn ihr die erste Folge erfolgreich durch die Krise noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transformation to Go. Heute mit Martin Lambrecht. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Ja, freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Mein Name ist Georg Kraus und ich bin Gründer von Kraus & Partner und ich würde mal sagen Hausmeister auch bei Kraus & Partner. Und habe heute das Vergnügen, mit dir einem Restrukturierer und Insolvenzberater,
Verwalter. Versuche nicht, in die Insolvenz zu beraten, sondern diese zu verwalten, wenn sie kommt.
Ja, das stimmt. Martin, wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre. Und wir hatten, glaube ich, vor 2 Jahren hier einen Podcast, wo wir über die dunklen Wolken, die demnächst über Deutschland dann ziehen werden, gesprochen und die Krise, die sich ankündigen wird. Und jetzt, wie siehst du es denn? Ist sie jetzt da oder nicht?
Vor 2 Jahren galt man mit der Position ja fast als Schwarzmaler und man würde die Wolken als zu dunkel sehen. Und mit unserem Podcast haben wir darüber gesprochen, wieso eigentlich, woraus sich diese dunklen Wolken bilden. Und ich hatte auch in dem Zeitraum in der Wirtschaftsprüferzeitung IDW Live einen Artikel geschrieben, der war überschrieben mit dramatisch schlecht, wo ich angekündigt habe, was möglicherweise passieren wird. Auch das als Schwarzmalerei bezeichnet. Und ich muss sagen, wir beiden lagen mit unserer Prognose sehr richtig. Man kann gar nicht sagen goldrichtig, man müsste sagen schwarzrichtig, weil tatsächlich jetzt flächendeckend die Hölle los ist.
Es ist verrückt, wie sich gerade die Wirtschaft entwickelt. Und es wird eigentlich auch gar nicht in der Presse so wirklich dargestellt, wie was wir tagtäglich erleben.
Genau, und zwar über alle Branchen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, man liest in der Zeitung, Automotive ist schwierig, Zulieferer ist schwierig, sondern es geht ja über alle Branchen. Also man muss eben sagen, Deutschland lebt eben auch von Automotive. Also wenn Automotive Schluck auf hat, haben die anderen auch dann sofort die Krise. So, aber beschränkt sich ja nicht darauf. Es beschränkt sich, oder es geht ja viel weiter. Energieintensive Unternehmen, ja, also alles Stahlverarbeitung, Gießereien, Glas, Papier, ja. Das sind ja alles Branchen, die energieintensiv sind auch betroffen, ja. Also man könnte jetzt das weit ausbreiten, das Feld. Man müsste schon fast lange überlegen, welche Branche gerade nicht betroffen ist.
Ja, seit vielen Jahren ist auch die Unternehmensberatungsbranche nicht mehr so wachsend, wie es eigentlich in den letzten Jahren war. Also wenn du jetzt nicht gerade in der Restrukturierungsbranche bist, der Unternehmensberatung, wo jetzt das Geschäft dummerweise gerade blüht, ja, die anderen Branchen haben auch ihre Herausforderungen jetzt.
Das stimmt übrigens, wobei man dazu sagen muss, die Restrukturierungsbranche war ja auch in der Krise. Also wir haben 2016 gegründet, das galt als Low der Restrukturierungsbranche. Man wurde damals gefragt, wieso man sich trauen würde, in diese Branche reinzugründen. Und jetzt muss man sagen, sind wir jahrelang gegen den Trend gewachsen. Und mittlerweile kommt uns der Trend entgegen. Und seit 22 wachsen wir weiter, sind jetzt knapp 50 Leute. Und ich kann nur sagen, was auf meinem Schreibtisch los ist, habe ich so noch nicht erlebt.
Ja, das geht uns ähnlich. Also die Anfragen auch mit Werksschließungen, Werksverlagerungen oder ganz einfach, wo man den Unternehmen kurz vor der Insolvenz noch versucht zu helfen. Also ganz viele Unternehmen wandern jetzt von einer irgendwie Strategie- und Ertragskrise jetzt in eine Cash-Krise und Liquiditätskrise rein.
Genau, und das ist ja das Interessante bei unserem Austausch, den wir auch immer pflegen, dass du kommst etwas früher, du kommst in der Transformation, ich komme etwas später. Jetzt muss man sagen, hat sich unser Handlungsraum mehr erweitert. Wir wurden früher angerufen, wenn eigentlich kein Geld mehr da war, wenn jetzt übermorgen die Löhne fällig waren und man sie nicht mehr zahlen kann. Ja, mittlerweile kommen wir viele Monate früher, Gott sei Dank, muss man sagen. Oftmals lassen sich ja dann auch Insolvenzen oder insolvensnahe Verfahren, das Staruk, der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen ist ja, ich sag mal, insolvenznah, lassen sich noch vermeiden, wenn man früh genug kommt. Tatsache ist aber, dass die Themen sich einfach wahnsinnig häufen.
Ja. Und somit begegnen wir uns jetzt thematisch immer mehr.
Genau.
Wir rutschen mehr rein in die schwierigen Situationen und du bist früher dran. Es ist auch spannend, wie sich da so unsere unsere Felder dann eher angenähert haben in den letzten Jahren.
Genau. Und man muss eben auch dazu sagen, wenn man jetzt tatsächlich in die Liquiditätskrise oder sogar ins Insolvenzverfahren kommt, das nehmen wir mal die weichste Form des Insolvenzverfahrens, der Schutzschirm. Viele werben ja mit dem Schutzschirm. Ich kann nur sagen, Schutzschirm ist tatsächlich die schönste Variante, wenn man denn von schönen Varianten reden kann, weil sie am wenigsten haftungsgeneigt ist und am ehesten die Sanierung ermöglicht. Bedarf natürlich eines frühen Antrags. Aber auch da muss man sagen, früher hat man in stabile oder wachsende Märkte reinsaniert. Das heißt, wenn man ein Unternehmen bekommen hat, das Schwierigkeiten hatte, da hat man bestimmte Dinge restrukturiert, oder vielleicht mal Personal angepasst oder irgendwas was gemacht, was notwendig war. Und da hat man in einen stabilen oder wachsenden Markt reinsaniert. Danach konnte man das Unternehmen wieder entlassen mit einem Insolvenzplan. Das Unternehmen ist dann wieder gesund im Markt, in dem Markt. Mittlerweile saniert man in fallende Märkte. Und man rennt quasi dem fallenden Markt mit der Sanierung hinterher. Und das macht es einfach oftmals nochmal schwieriger. Hinzu kommt, dass auch, gut, was viele Insolvenzverwalter als einfachsten Weg oft wählen, der schlichte Asset-Deal, was ja eine intellektuell unterbelichtete Lösung ist, also der schnelle Verkauf des Unternehmens auf irgendwen neuen. So wurden ja jahrelang Unternehmen scheinsaniert. So, und es gibt einfach diesen Investorenmarkt nicht mehr in gleicher Weise. Das heißt, diese Lösung fällt heute oft aus. Und damit kommt es häufiger auch zu Abwicklungen und Schließungen, wenn man nicht einen anderen Instrumentenkasten, zum Beispiel Insolvenzplan, mitbringt.
Naja, weil eigentlich, was du ja sagst, ist, in der Vergangenheit war es eher so, dass Managementfehler und Missmanagement dann zu einer Insolvenz geführt hat. Und dann war es klar, gut, wenn man jetzt die Fehler und die Hausaufgaben macht und es dann entweder verkauft oder wieder saniert, kann es dann weitergehen. Jetzt ist es so, dass manchmal gut geführte Betriebe aufgrund des fehlenden Business Cases dann in die Krise rutschen. Und wenn der Business Case nicht mehr da ist, was willst du dann machen?
Ganz wichtiger Punkt, in der Tat. Ja, es ist heute tatsächlich so, man kann auch nicht immer sagen, dass auch früher nicht das Management ist schuld. Ja, manchmal gab es besondere Ereignisse, die dann dazu geführt haben. Oftmals war es aber auch so, dass das Management, ja, also man muss sagen, dieser berühmte Spruch, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, ja, das ist kommt nicht ganz von ungefähr, das trifft oft zu. Das ist tatsächlich anders geworden. Man hat teilweise, trifft jetzt auf Unternehmen, auf Mittelständler, die fleißig, die gut, die sind, die aber plötzlich auf Herausforderungen treffen, die sie nicht mehr bewältigen können. Und was ich jetzt in den letzten Wochen erlebt habe, und das finde ich ein bisschen fast erschreckend, ich arbeite sehr, sehr viel oder verhandle sehr viel mit Gewerkschaften und Betriebsräten, und ich verstehe die Arbeitnehmervertreter, ich versuche auch deren Position zu verstehen, weil man mit denen gemeinsam sanieren muss. Die Betriebsräte oft verstehen es, sind auch die Gewerkschaftsvertreter vor Ort. Jetzt muss man mal sagen, wenn jetzt man sich den DGB-Bundeskongress und Frau Fahimi anhört zum Beispiel, was dann für Äußerungen kommen, zum Beispiel der Sozialstaat darf nicht von der Kassenlage abhängen, da muss man sich echt fragen, ob bei denen eigentlich angekommen ist, wo wir stehen wirtschaftlich. Und dass man Dinge verändern muss, weil es sonst nicht gut geht. Und zwar, für wen geht es nicht gut? Wir beiden werden oder leben ja geradezu von der Krise, was traurig ist. Aber jetzt tickst du und ich ja nicht nur als Restrukturierungsberater, der davon lebt. Wir ticken auch als Bürger. Und wir sehen, was kommt. Und wir werden die nächsten Jahre gut durchkommen. Ja? Wen es trifft, ist der Arbeiter, der den Job haben will, den Job behalten will. Und ich meine, dass man eben an den denken muss und für den streiten muss. Und die Positionen, die zum Teil bezogen werden, entsprechen nicht dem Interesse breiter Bevölkerungsteile, die eigentlich in einem Wohlstand, also in einem stabilen Wohlstand leben wollen.
Ist immer schwer, Abschied zu nehmen von sozialen Errungenschaften.
Ja, enorm schwer.
Also das ist fast unmöglich, weil du ja dann letztendlich auch als der dafür gekämpft hat, jahrzehntelang für etwas gekämpft hat, um es zu haben.
Ja, jetzt aber springen wir mal in dieses Thema rein. Ich verstehe, wenn mir Arbeitnehmervertreter gegenüber sitzen und sagen, sie hätten gerne eine Gehaltserhöhung, die zumindest mal der Inflationsrate entspricht. Da sage ich immer, das kann ich nachvollziehen. Ja, man möchte nicht weniger verdienen, die Arbeit soll gleich wertgeschätzt werden. Dass man zu Lohnkürzungen, ich finde immer, wenn man auch in der Zeitung teilweise liest, das Management versucht, Lohnkürzungen durchzusetzen. Eine Lohnkürzung sagt dem Menschen, du bist nicht mehr das wert, was du vorher wert warst. Das funktioniert nicht, und das finde ich auch, ist kein Verhandlungsansatz. Man kann Arbeitszeiten erhöhen bei gleichem Lohn. Das ist auch eine faktische Lohnkürzung. Die Leute sagen, ich kriege das Gleiche auf die Tasche und ich kann genauso leben wie vorher. Ich muss dafür 2 Stunden mehr arbeiten. Das kann man verhandeln. Was ich teilweise, wo ich mich sehr schwer mit tue, ist, wenn heute immer noch über Arbeitszeitkürzungen geredet wird oder auch den Ausbau von Urlaubstagen, weil ich einfach sage, wir stehen mittlerweile stärker denn je im internationalen Wettbewerb. Und 28 Tage Urlaub oder 30 Tage Urlaub sind eine Errungenschaft. Das finde ich auch gut. Und wenn jemand viel arbeitet, soll er auch seinen verdienten Urlaub bekommen. Wenn aber dann über 35 und 38 Tage Urlaub gesprochen wird als weitere Forderung, da sage ich einfach, Leute, lasst die Kirche im Dorf mit euren Forderungen. Wir müssen im internationalen Wettbewerb zurechtkommen und schaut euch um, wie die arbeiten. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.
Ja, das ist übrigens eine ganz spannende Frage. Ich habe da so ein ambiges Verhältnis zum Thema Arbeitszeit an sich, weil wir kommen ja von einer Zeit, wo wir die Leistungsfähigkeit einer Organisation oder von Menschen, anhand der Anzahl Stunden, die sie irgendwo verbracht haben, messen. Und je mehr wir in die Automatisierung reingehen, wissen wir, dass nicht die Stunden, die jemand verbringt, relevant sind, sondern das, was man bewirkt. Mhm. Und ich sage immer, jemand kann auch nur 10 Stunden arbeiten, wenn er in den 10 Stunden das wegschafft, was ein anderer in 50 nicht hinkriegt. Und wir kommen aber nicht aus dieser Denke, weil wir immer noch gefangen sind in diesem traditionellen Bild, die Anzahl der Stunden ist relevant zur Einschätzung der Leistung.
Ja, ist tatsächlich, jetzt muss man sagen, komme ich ja traditionell gar nicht aus diesem Feld Billable Hours, so abrechenbare Stunden und Tagessätze, sondern die Insolvenzverwaltung hat ja eine Pauschalvergütung. Jetzt beraten wir mittlerweile auch. Das heißt, da kommt man von diesem Billable Hours-Thema nicht wirklich weg, weil man eben abrechenbare Stunden hat. Aber in der Tat ist dann auch die Diskussion um Stundensätze zum Beispiel eine ganz komische Diskussion. Wenn ich etwas in einer Stunde schaffe, wo andere 4 brauchen, könnte mein Stundensatz doppelt so hoch sein, ich wäre trotzdem der bessere Ansprechpartner. Das heißt, diese Diskussion tatsächlich um Zeitwert ist nie wirklich zielführend und sinnstiftend. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt könnte ich etwas schmunzelnd sagen, du hast gut reden, du arbeitest auch rund um die Uhr. Aber das tun wir ja nicht. Und jetzt muss ich sagen, ich habe auch heute mitten in der Nacht heute noch einen Sanierungsplan versendet. Wenn ich jetzt sage, mitten in der Nacht, war es mitten in der Nacht. Ja,
ja.
Und wir beiden haben gut reden. Jetzt muss man dazu sagen, das ist aber ja nicht, weil ich da noch Zeit erbringen will, um die abzurechnen, sondern weil ich sage, das Thema muss raus, um zu einer Lösung zu führen. Das heißt, wir setzen ja unsere Zeit ein, um das zu dem Ergebnis zu gelangen. Und da muss ich sagen, tatsächlich, wenn ich jetzt auf meine vielen jungen Kollegen sehe und Kolleginnen, die ich da im Büro habe, die sind einfach hochgradig motiviert. Und wenn die eine Lösung erreichen wollen, wenn ich denen sagen würde, übrigens, jetzt ist 8 Stunden rum, jetzt gehen Sie mal jetzt genau Punkt jetzt nach Hause, dann wären die todunglücklich, weil sie an dem Tag die Lösung erreichen wollen. Und weil sie wissen, ich meine, der Unfallchirurg kann auch nicht vom OP-Tisch weggehen und sagen, Leute, 8 Stunden, ich gehe jetzt nach Hause, Feierabend, wenn der Patient dann noch den letzten Schnitt braucht.
Und weißt du, das ist so, dass wenn wir in einer, wenn wir das den Begriff der Leistungskultur oder Leistungsgesellschaft, kannst du auch sagen, weil wir sind ja auch international im Wettbewerb um eine Leistungsgesellschaft, kannst du es mit vielen Stunden oder du kannst es mit viel Effizienz machen. Den Eindruck, den ich habe, dass weder das eine noch das andere mehr da ist. Wenn du nicht mal mehr die vielen Stunden erbringst und dann in den Stunden, die du da bist, nicht mal mehr den Anspruch hast, quasi Leistung zu bringen oder etwas abzuliefern, was dann am Ende Mehrwert erzeugt, dann hast du ein Dilemma.
Ja. Völlig richtig.
Und wir sind auch in einem Umbruch jetzt in unseren westlichen Gesellschaften. Wie messen wir überhaupt Leistung, wenn es nicht mehr die Stunden sind? Beispiel Homeoffice und Ähnliches. Mhm. Wenn du nicht mehr die Stunden hast als Messgröße, beziehungsweise die immer weiter runtergehen, woran willst du noch Output und Leistung dann messen?
Ja, wobei das ist ja auch in unserem Bereich tatsächlich immer, also einfach ist es nicht, aber wenn ich zu einem, jetzt nehmen wir mal unseren Bereich, wenn ich zu einem Sanierungsergebnis komme, wenn ich jetzt mit dem Betriebsrat oder IG Metall viele Stunden bis nachts teilweise verhandle, und da muss man sagen, plötzlich der Arbeitnehmer, der für die 35-Stunden-Woche streitet, der verhandelt plötzlich im Betriebsrat sitzen bis nachts, weil er eine Lösung will. Das heißt, auch der hat den Willen, zu einer Lösung zu gelangen. Und der bringt dann die 35 Stunden an 2 Tagen, jetzt sage ich es mal so. Ja, also sprich, die Menschen haben oft hohen Leistungswillen. Und zwar, wenn sie sehen, es führt zu etwas, es führt zu einem Ergebnis. Und ich muss sagen, tatsächlich, auch wenn ich jetzt auf mein Büro schaue, die Leute, und ich würde das auch nicht sagen, dass die Gesellschaft flächendeckend weniger leistungsbereit ist oder dass es diese leistungsbereiten Menschen nicht mehr gibt. Die gibt es in allen Altersklassen, in allen Generationen. Und die Generation ist immer noch hochgradig leistungsbereit. Aber tatsächlich die Frage, wie messe ich das? Wie vergüte ich das? Wie integriere ich oder wie rechne ich zukünftig den Einsatz von KI ab? Ja, das sind hochgradig spannende Fragen. Aber wo wir hinkommen müssen, ist sozusagen Leistung weiterhin zuzulassen und zu belohnen.
Und genau das ist der Kernpunkt. Und das werden wir nicht mehr über die Stunden alleine machen können. Mhm. Da brauchen wir andere Systeme, die dann natürlich auch erstmal als ungerecht angesehen werden. Warum kriegt der eine, der jetzt nur so viele Stunden gearbeitet hat, auf einmal so viel mehr Geld, weil er etwas produziert hat, ja, weil er etwas abgeliefert hat, weil er einen Mehrwert geschaffen hat. Es geht um Englischer Added Value. Ja, wie viel Added Value bringe ich?
Ja. Welche Wertschöpfung erzielt derjenige? Wobei ich auch sagen muss, es gibt ja viele Themen, die Homeoffice, kein Vorstellungsgespräch heute, wo einem das Stichwort nicht begegnet. Ja, wie sieht das bei Ihnen mit Homeoffice aus? Und ich sage mal schmunzend, ja, bei uns sind alle Mitarbeiter, wirklich, ich meine es alle Mitarbeiter, tatsächlich bis hin zu den Assistenten und so, sind alle hochgradig flexibel, weil alle einen Laptop haben, alle können auch zu Hause arbeiten. Wir sagen immer, dass Homeoffice schafft nicht die Atmosphäre und nicht die Abstimmung, die ich brauche zwischen Menschen, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Und ich sage den Leuten, Leute, wenn ihr im Büro seid, die Ergebnisse werden besser. Und wir haben junge Menschen bei mir schon im Team gesagt, die im Forschungsgespräch noch nach Homeoffice-Tagen gefragt haben, sie würden mittlerweile total gerne kommen und sie würden auch verstehen, warum ich die Leute vor Ort haben will, weil einfach, und das wie gesagt, eine KI, die kann zu Hause im Serverraum, im dunklen Keller, möglichst kühl, ja, kann die alles ausrechnen. Der Mensch hat noch den Vorteil der sozialen Interaktion und der sozialen Kreativität. Und die meine ich, jetzt gibt es Jobs, die können das genauso. Ich will das Homeoffice gar nicht schlecht reden. Aber in unserem Bereich ist das Homeoffice nicht geneigt dazu, zu den besten Ergebnissen zu führen. Und deswegen sozusagen bin ich zum Beispiel ein großer Freund von Flexibilität, aber zugleich von Präsenz.
Ja, die Kombination ist wichtig.
Genau.
Ja. Martin, du bist ja jetzt sozusagen an der Quelle dessen, was gerade auf der dunklen Seite der Wirtschaft passiert. Also diese Ecke, über die man ungern redet, Firmen, denen schlecht geht, Firmen, die in die Krise rutschen, Firmen, die abgewickelt werden müssen oder gerettet werden müssen. Wir haben ja angefangen mit den dunklen Wolken. Wenn ich dich mal so fragen würde, wenn du das alles siehst, was müsste denn die Politik, was müssen wir denn als Gesellschaft jetzt noch ändern, um, oder vielleicht frage ich sogar anders, ist das jetzt nur eine kurze Phase von ein paar Monaten und dann geht's wieder bergauf? Oder haben wir was Systemisches gerade, das geändert werden müsste?
Ja, ich glaube, wir haben was Systemisches und es wird keine kurze Phase sein. Es wird lange dauern und ich glaube, dass man das sehr kurz fassen kann, was wir wieder mehr bräuchten. Das braucht man gar nicht über Details zu reden und auch gar nicht parteipolitisch zu werden. Ich glaube, dass Vertrauen in freie Märkte. Ich glaube, man muss einfach dem Markt wieder vertrauen, dass der Markt zu guten Lösungen kommt. Jetzt muss man sagen, was mir wirklich am Herzen liegt, ja, wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft. Also Schwache, die nicht können oder die am freien Markt nicht teilnehmen können, aus irgendwelchen Gründen, die gegründet sind, die müssen mitgenommen werden vom System. Aber wir müssen dem Markt wieder vertrauen. Also wir müssen wieder glauben, dass der Markt zu den besten Lösungen führt. Und dieses Vertrauen ist erstmal, also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Politik dieses Vertrauen selbst nicht hat oder daran nicht glaubt oder auch nicht so ausgebildet ist, dass sie es versteht. Und dass auch in Teilen der Bevölkerung, vielleicht auch zu weiten Teilen der Bevölkerung, dieses Vertrauen, dass der Markt mittlerweile oder der freie Markt mittlerweile fast als Schimpfwort gilt. Und da muss ich sagen, jetzt letztens standen sehr tolle junge Menschen aus meinem Büro vor mir, und also Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter, Werkstudenten. Und die fragte ich dann spontan, so kam mir in den Sinn, was halten Sie eigentlich von der Mietpreisbremse? Und dann sagten die zu mir, ja, die fänden sie prima, dann hätten sie eine Chance, günstig Wohnung zu bekommen. Und da habe ich gesagt, und bekommen Sie leicht eine Wohnung? Nee, ist ja ganz schwierig. Sagte ich, und jetzt erkläre ich Ihnen mal den Zusammenhang zwischen Mietpreisbremse und schwierig eine Wohnung zu bekommen. Und wie ist denn so? Und da fehlt mir einfach in den Schulen, da müsste es einfach eine volkswirtschaftliche Grundausbildung geben, dass die Leute mal verstehen, wie sich Angebot und Nachfrage und wie sich eigentlich in diesem System eine Mietpreisbremse auswirkt. Also, und was, da wird es wirklich erschreckend. Da probiert man in einem Bundesland, Berlin ist ja Failed State, muss man leider sagen, probiert man die Mietpreisbremse aus. Also man zündet einen Testballon in einem Bundesland. Es geht furchtbar schief. Ja, es wird immer schlimmer, jeden Monat. Und statt da zu sagen, okay, das System scheint irgendwie ein dummes zu sein, versucht man dieses System jetzt bundesweit auszurollen. So, und ich glaube einfach, dass wenn man den freien Märkten, mit einer sozialen Komponente, wenn man denen wieder vertrauen würde, hätten wir sehr schnell eine Bewegung in die richtige Richtung.
Ja, das ist ja eigentlich, was du ansprichst, ist die Selbstüberhöhung, dass man Komplexität überschauen kann und steuern kann.
Ja.
daran ist ja faktisch der Kommunismus gescheitert.
Ja, wir hatten ja sogar einen Großversuch. Ja? Das lässt sich halt nicht, also solche Komplexität von Märkten lässt sich halt nicht steuern. Ja? Und man muss sagen, das ist ja auch, und ich verstehe ja zum Teil die emotionalen Diskussionen, alles was, jetzt ist ja das E-Auto, wird ja nicht mehr sachlich diskutiert. Das wird ja erstaunlicherweise, wenn man da mal in diese typischen Dinge reinguckt, Insta und LinkedIn und wie sie alle heißen, so da vielleicht versucht noch einer, es sachlich zu posten. Spätestens der dritte Kommentar wird emotional, Leute beschimpfen sich. Und die kommen dann mit irgendwelchen Argumenten, die nicht mehr sachlicher Natur sind. So, und auch da, das ist für mich eines der einfachsten Beispiele. Man wird ja beschimpft, wenn man heute sagt, Leute, überlasst doch diese Frage einfach dem Markt. Wer will was kaufen? Und dann kommt sofort, ja, aber E-Autos sind viel effizienter. Dann sage ich, ja, halt, stopp. Eine steuerliche Frage, ne? Wenn ich jetzt die Steuern vollständig vom Benzin runternehmen würde, und der Liter Sprit plötzlich statt 2 Euro nur noch 1 Euro kosten würde, dann lass uns mal drüber reden, wie teuer ein Kilometer mit dem Benziner ist. So, das heißt, das ist eine steuerlich geprägte Frage. Aber auch das, jetzt wird dann in dem Augenblick ist man sofort in dem Bereich, du bist doch so ein Umweltsünder. Das will ich aber gerade gar nicht diskutieren. Ich will nicht die Frage diskutieren. So, und jetzt sagt man sofort, ja, Moment, aber genau die müssen wir diskutieren. Und da sage ich, naja, Umwelt ist exogener Effekt, die meisten werden damit nichts anfangen können. Das muss ich einpreisen, das muss ich berücksichtigen. Trotzdem sollte ich den Beteiligten noch die Wahl überlassen. Was wollen sie eigentlich fahren?
Es gibt ja so einen Forscher, der hat mal, das war eines meiner Lieblingsforscher, der hat vor 50 Jahren ein Buch geschrieben. Das ist, finde ich, immer noch sehr gut. Und da hat er mit Studenten so einen Versuch gemacht. Der hat die zu Entwicklungshelfern gemacht. Und hat gesagt, so, ihr kommt jetzt in ein Land in Afrika, das Hungersnot hat. Und jetzt versucht das Land zu retten. Ja. Und dann haben die sich das angeguckt und haben gesagt, naja, okay, wir müssen jetzt erstmal Brunnen bohren, um die Landwirtschaft dann quasi hochzubringen. Parallel müssen wir, weil Hungersnot, Kindersterblichkeit hoch und so weiter, müssen wir Krankenhäuser bauen. Ja. So, gesagt, getan. In der ersten Phase des Projekts haben sie dann Brunnen gebaut, haben Krankenhäuser gebaut. Was ist passiert? Es gab wieder Nahrung. Kindersterblichkeit ist runtergegangen, die Bevölkerung hat angefangen aufzublühen. Ja. Auf einmal Bevölkerungsexplosion, ja, weil die Kinder nicht mehr gestorben sind, gab genug zu essen, Grundwasserspiegel sinkt. Müssten die Brunnen noch tiefer gebohrt werden. Ja. Noch mehr Wachstum, bis dann was passiert ist. Es gab kein Grundwasser mehr, es gab Missernten. Und es gab eine Überbevölkerung. Die größte Hungersnot aller Zeiten ist explodiert. Und ich glaube, in dieser Komplexität, wir kommen ja auf das Gleiche, das Einschätzen, was du noch selbst steuern kannst und die Ursache-Wirkungsketten, die so weit und vielleicht abstrus sind in einem Moment, weil du sie gar nicht nachvollziehen kannst und gar nicht dran denkst, ist, glaube ich, in der Steuerung von einer Gesellschaft immer die Herausforderung. Und ich glaube auch, wir leben gerade in einer Idee, in einer Fantasie, dass wir das steuern können und im Griff haben.
Und jetzt muss man sagen, wenn man von der freien Gesellschaft spricht, auch das ist ja fast ein Schimpfwort. Wenn ich heute sage, umso freier eine Gesellschaft ist, umso freier sie ihre Entscheidungen treffen kann. Ja? Meistens sind das die Gesellschaften, die sich am besten entwickeln. Ja? So und nicht meistens, immer. Ja, so und jetzt ist es ja so, dass auch viele Länder gerade auf dem afrikanischen Kontinent ja zum Teil im Bodenschätzen ersticken, ja, und eigentlich wohlhabend oder vielleicht sogar reich sein müssten. Das ist ja oft eine Systemfrage gewesen, dass die sich anders entwickelt haben. Und jetzt muss man eben sagen, deswegen, ich möchte gar nicht ins Ausland gucken, möchte auch gar nicht anderen sagen, wie sie sich verhalten oder was sie tun sollen. Ich sage auf Deutschland oder Europa. Also ich bin ja natürlich überzeugter Europäer, genau. Da muss ich sagen, lasst doch den Märkten mal wieder mehr Chancen und hört auf, überall regulierend einzugreifen.
Es gibt halt so einen gegenläufigen Effekt. Wir haben aktuell, ich glaube, in Deutschland 6 Millionen Staatsbedienstete, die 400 Milliarden des Steueraufkommens schon für sich selbst quasi nehmen. Wenn du natürlich so ein System hast, wird sich das System ja nicht von selbst dann quasi abschaffen. Sie haben ja eine Existenzberechtigung, nämlich genau diesen, nicht nur diesen Wunsch und Sehnsucht, sondern auch die Mission und das Mandat, genau diese Regulierung zu machen.
Bis zu einem gewissen Maß hat ja ein verbeamteter Staat sogar einen Vorteil klarer Strukturen, klarer Regeln, wenn es denn dabei bleibt. Ja, wenn das System sich nicht selbst quasi ausbreitet und nährt. Also ich sag mal, ein Staat, der gut organisiert ist durch Beamte, die in einem sicheren rechtlichen Rahmen agieren und einen sicheren Job haben. Das geht ja bis hin zu Richtern, die unabhängig sind. Ja. So ein Staat funktioniert ja. Und jetzt muss man sagen, jetzt kommt, bricht wirklich der Volkswirt immer durch, der ich durch und durch bin. Und manchmal sage ich in meinem nächsten Leben, nehme ich doch die volkswirtschaftliche Seite und strebe das an. Da muss man tatsächlich einfach sagen, dass dieser Nachtwächterstaat, der Staat sorgt dafür, dass ich sicher lebe, ja, dass ich einfach rausgehen kann und sicher lebe. Und das Rest überlässt er mir, ja, wie ich mich am besten entwickle, wie ich mich bilde, was ich tue. Das funktioniert also in der reinsten Form nicht. Der Staat muss sich um mehr kümmern, ja. Aber in der Tat denke ich manchmal, lass mich doch das entscheiden, wie ich es will und regiere mir doch da nicht rein.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen machen in Richtung Prognose. Du kriegst ja jetzt viel mit. Was ist deine Prognose, was jetzt in nächster Zeit hier passieren wird mit der deutschen Wirtschaft?
Ganz oft wird, man hört auch von vielen Ökonomen, da gibt es auch führende Ökonomie-Podcasts, die dauernd den Politikern sagen, was sie alles falsch machen und was sie besser machen müssten. Erstens waren die nie in der Politik und wir beraten auch Politik und wir beraten auch auf politischer Seite zum Teil. Und die Deutsche, das sind ja nicht Idioten, die da rumlaufen. Das sind ja zum Teil sehr intelligente Menschen. Sich in der Politik durchzusetzen, bedarf eigener Talente. Wenn ich in Deutschland etwas anpacken müsste, wäre es vorneweg mal, das klingt jetzt tatsächlich fast revolutionär oder revolutionärisch, man müsste das Wahlsystem ändern. Es kann nicht sein, dass man nach einer Bundestagswahl eine Parteienkonstellation hat, die sich quasi nicht mehr in regierungstauglicher Weise zusammenfinden kann. Ja, und jetzt muss man sagen, manche Entscheidungen, dass man sagt, dass man bildet keine Koalition, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Trotzdem kann es nicht sein, dass eine Partei, die in den letzten Jahren massiv an Prozenten verloren hat, plötzlich spieltheoretisch den Weg vorgeben kann, weil sie der einzige Koalitionspartner ist. Und da muss ich schlichtweg sagen, ich glaube, wir müssten das Wahlsystem, das wird man nicht hinbekommen, befürchte ich, aber man müsste das Wahlsystem also einfach ändern. Man kann jetzt über die USA sagen, was man will, und ehrlich gesagt, ich finde das teilweise obergruselig, was Herr Trump dort treibt. Also es ist ja wirklich, wirklich schlimm. Aber der ist gewählt. Und die hatten ja sogar eine Probezeit mit dem Mann. Und kein Wähler kann sagen, dass er es nicht hätte ahnen können. Der tut das, was er angekündigt hat, und ist auch als Person in allem Narzissmus, in allen Auswüchsen, ist er so, wie es immer war. Also keiner kann überrascht sein. Das Wahlsystem lässt jetzt zu, dass der das durchzieht, dieses Thema. So, und jetzt kann man nur sagen, naja, die Amerikaner haben jetzt in den Midterms und danach wieder die Wahl, das zu ändern. Und die machen es ja auch oft und grätschen ja auch ein. Deswegen auch diese Angst um die amerikanische Demokratie, ich habe die nie geteilt. Der Amerikaner ist, und zwar jeder, auch der Mager-Amerikaner im allertiefsten Flying Over State, selbst der ist Kerndemokrat und der lässt sich von Trump nicht vorgeben, wie er sein Pferd zu zäumen hat. So, und das heißt, so ein Wahlsystem, was der Partei, die gewählt ist, mal die Chance gibt, auch wirklich zu regieren mit ihrem Programm, das wäre spannend und das wäre das, was Deutschland wirklich voranbringen würde.
Jetzt bist du wieder doch in die, ich merke, wie viel Energie und Engagement du hast.
Ja, ich bin
auch. Diese Gesamtlage auch so zu reden, ist sehr spannend. Und wenn wir aber jetzt nochmal auf die Wirtschaft zurückkommen, so wie ist deine Prognose, wenn ich jetzt so Unternehmer bin in Deutschland, wenn ich jetzt die Wirtschaft als solche sehe, was ist deine Prognose, was wird hier passieren in den nächsten Jahren?
Ja, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten in der Region Sauerland, Bergisches Land, da saßen 50 Unternehmer, zum Teil Fremdgeschäftsführer, zum Teil Gesellschaftergeschäftsführer vor mir, die habe ich gefragt, ob sie derzeit in Deutschland investieren. Ging keine einzige Hand hoch. Und dann habe ich gefragt, ob sie überhaupt investieren. Ging so 2/3 der Hände hoch. Aha, sie investieren im Ausland. Ja, alle nickten. Ja. Und dann fragte ich ja, was ist denn davon wirkliche echte Neuinvestition? Was ist davon Verlagerungsinvestition? Wer verlagert denn gerade? Die Hände, die sagen, sie investieren gerade, gingen alle hoch und sagten Verlagerungsinvestitionen. Und da muss ich sagen, und das ist das eigentlich Schlimme, alle reden über derzeitige Auftragslage. Das sind gar nicht die spannenden Zahlen. Wie entwickeln sich die Umsätze? Die spannendste Zahl volkswirtschaftlich, um zu sehen, wie lange die Krise dauert, ist die Frage von Investitionen. Und zwar die Frage von Netto-Inlands- oder Netto-Abflussinvestitionen ins Ausland. Und was wir sehen in der bundesrepublikanischen Geschichte ist, dass im Augenblick mehr Investitionen abfließen als zufließen. Und daran sieht man, dass die, und jetzt muss man eins wissen, also für die Frage, sehen wir jetzt momentan eine Krise? Ja, die sehen wir massiv über alle Branchen. Wie lange wird die Krise dauern? Die spannendste Zahl, die man sich angucken muss, ist die Frage der Investition. Der Unternehmer, der heute eine Maschine kauft, der wird sich nächste Woche nicht umentscheiden. Wenn der die heute im Ausland aufstellt, ist das eine Entscheidung für die nächsten 20 Jahre. So, und das ist die, und deswegen sage ich, die Krise wird hier lange dauern. Wenn wir nicht schnell das Steuer rumreißen, wird sie aufgrund der Investitionsentscheidungen viel langfristiger und viel härter einschlagen. Und sie geht über alle Branchen. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es in sich in einigen Monaten, vielleicht mal durch Veränderung der Auftragssituation, wird es auch mal wieder punktuell bergauf gehen. In the long run werden wir ein Riesenproblem haben, wenn wir nicht ganz vieles ändern.
Und das sehe ich ähnlich, Martin. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine systemische Krise, die nicht mal technologisch oder so jetzt basiert, sondern die uns, also uns auch in unserem Geschäft und die Unternehmer, die in Deutschland sind, ich würde mal sagen, mindestens die nächsten 5 bis 8 Jahre begleiten wird.
Genau. Das teile ich vollständig. Und ich, eins muss ich sagen, ich bin ein grundpositiver Mensch, sonst könnte ich meinen Job gar nicht machen. Ja, ich bin immer positiv, pfeifend aus dem Haus. Ja, ich glaube, wir kriegen das auch wieder hin. Ja, vielleicht muss die Krise erst ganz massiv werden, bis wir Dinge hinbekommen. Und man sieht ja, und das mal, um es einfach auch positiv zu wenden mal, viele Dinge ändern sich ja schon. Es ist ja so, dass selbst Brüssel, und das muss man sagen, ist ja so der zäheste Apparat, erkennt ja jetzt, dass er mit manchen Dingen es übertrieben hat. Ja, die ganzen ESG-Themen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, da dreht man jetzt schon zurück.
Jetzt wieder.
Ja, diese ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wird ja gerade schon zurückgedreht, weil man schlicht erkennt, Leute, wir haben es übertrieben. Und die kriegen jetzt so viel Gegenwind, dass die einfach sagen, Leute, jetzt kann auch der Schläfrigste in Brüssel nicht mehr merken, dass sie es übertrieben haben. Deswegen, ich glaube an Änderungsfähigkeit. Ich glaube auch, dass Europa da gemeinsam auch einen guten Weg finden wird. Vielleicht muss die Krise aber tatsächlich noch härter, was ich schlimm fände, als beruflich, logischerweise nicht, ich lebe ja davon. Das ist aber nicht meine, das ist nicht das, worüber ich rede. Ich rede als Bürger und sage, das ist viel schlimmer. Ich kann ja jetzt schon gut leben. Ich möchte einfach als Bürger sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass die Krise so groß wird, dass wir in der größten Krise umstrukturieren. Ich hoffe, dass man rechtzeitig reagiert.
Dann lasst uns beide auch die Unternehmen unterstützen, dass sie auch durch diese Transformation durchkommen.
Ja, und der Änderungswille ist da, und zwar bei allen Seiten. Unternehmer, auch die Arbeitnehmer wollen ja sozusagen Dinge ändern. Und da müssen wir eben helfen.
Und Martin, lass uns etwas uns selbst vornehmen, dass wir nicht zu spät jeden Abend ins Bett gehen.
Ja, das stimmt. Übrigens, das darf man nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass man ja noch ein paar Jahre diesen spannenden Job machen möchte. Und ein paar Jahre hatte ich mir schon noch vorgenommen.
Danke, dass du zu uns heute gekommen bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für das wie immer sehr nette Gespräch, was wir oft führen, aber jetzt eben mal vom Mikrofon. Ganz toll, vielen Dank.
Das war die Folge mit Dr. Georg Kraus und Martin Lambrecht. Produktion und Schnitt Sascha Fielor und Janis Brinkmann von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.